Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ein Ziegelstein liegt neben mir, der ist allerdings nicht rot, sondern schreiend pink, außerdem im Samt eingebunden und wiegt 1,5 Kilo. Und dieses schwere, pinke, samtene Buch geht in die Vollen. Casta Diva heißt es und der Untertitel macht es klar, es ist ein schwuler Opernführer. Wer jemals in der Oper war, der hat vielleicht bemerkt, dass diese Gattung offensichtlich sehr großen Reiz auf schwule Männer ausübt. Aber wozu braucht es einen extra Opernführer? Geht es denn nur um Opern mit homoerotischem Inhalt oder schwulen Komponisten? Oder steckt etwas anderes dahinter? Mein Kollege und Opernkritiker Uwe Friedrich kann uns diese Fragen beantworten. Zuerst zu diesem Klischee, dass wenn man einmal in der Oper war, eigentlich keins mehr ist. Woher kommt die Anziehungskraft der Oper auf die Gay-Community?
Ja, gute Frage. Gibt es mehrere Antworten drauf. Erstens ist die Oper natürlich schon immer die exaltierteste Kunstform gewesen, wo die menschliche Stimme ungeheure Kunststücke vollbringen kann und soll. Und das war auch schon immer so. Also es war was zum Staunen, wenn man hingeht. Es ist so, dass es in den Opern immer um Sex geht. Klar, mal verklausuliert, mal ganz deutlich. In der Musik aber ja immer eindeutig. Man muss nicht nur an Tristan denken, auch viel vom Koloraturgesang, die ganzen Liebesduette. Da kann man sich natürlich wunderbar mit identifizieren, mit so einer überhöhten Fantasieliebe. Ein großer Anknüpfungspunkt ist die Identifikation mit der leidenden Heldin vor allen Dingen. Also den Frauen wird ja immer übel mitgespielt, gerade den liebenden Frauen. Oft überleben sie die Geschichte nicht. Und diese Sängerinnen vor allen Dingen in der Geschichte haben dann die sprichwörtlichen Divenallüren noch an den Tag gelegt, konnten sowohl für ihre Virtuosität als auch für ihren unkonventionellen Lebenswandel gefeiert werden. Also da kann man dann auch schön projizieren, was man sich vielleicht selbst im Leben nicht getraut hat, nämlich seine Sexualität öffentlich auszuleben, in so ein Phantasma der großartigen Opernsängerin.
Und jetzt also der erste dezidiert schwule Opernführer mit einer klaren Zielgruppe. Erhebt denn dieses Werk den Anspruch, ein richtiger Opernführer zu sein, also mit den wichtigsten Werken der Opernliteratur?
Es ist schon, was man an der Dicke sieht, daran orientiert, was tatsächlich gespielt wird an den Opernhäusern, vornehmlich den Deutschen, die ja nach wie vor das breiteste Repertoire bieten. Und dadurch, um schon gleich mal einen etwas kritischen Ton anzuschlagen, dadurch gerät das Buch so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Also als reiner Opernführer, da würde ich vielleicht doch andere empfehlen, je nach Vorliebe. Entweder, wenn man nur die Handlung wissen will, das Handbuch der Oper von Wagner oder der Klassiker ist der Opernführer von Kleuber. Oder wenn man es denn ein bisschen musikwissenschaftlich auch origineller beleuchtet wissen will, dann von Ulrich Schreiber, der Opernführer für Fortgeschritten. Also es gibt einen echten Markt, in den die rein wollen. Und es ist so aufgebaut, dass es immer ein Porträt des Komponisten gibt. Dann wird das Werk vorgestellt und dann gibt es einen anschließenden Essay, wo eben der schwule Bezug, die homosexuelle oder homoerotische Unterströmung dargestellt
wird. Das ist sozusagen der schwule Ansatz dieses Opernführers in Anführungsstrichen.
Das ist der schwule Ansatz. Es sind im Gegensatz zu anderen Opernführern, gerade wenn es ins 20., 21. Jahrhundert geht, eben auch Werke von schwulen Komponisten, Librettisten oder mit schwulem Inhalt, die mitunter auch kaum gespielt werden oder wo die Gefahr gering ist, dass man denen überhaupt noch mal begegnet auf der Bühne.
Wie viel Sinn macht dieser schwule Ansatz?
Also erstmal ist es natürlich ganz toll, ganz wichtig. Man wundert sich, dass das noch nicht vorher so dezidiert beleuchtet wurde. Mein großes Problem mit diesem Buch ist, es ist ja ein Sammelband von vielen Autoren, herausgegeben von Rainer Falk und Sven Limbeck, dass die Qualität der Essays doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt von großartigen Kollegen wie Tilman Krause, der ein wunderbarer Essayist ist, gibt es wunderbare, ja, geistreiche, schön formulierte, originelle Ansätze der Deutung und auch Neudeutung. Bernd Feuchtner ist auch ein hochkarätiger Autor, der sehr schöne Beiträge schreibt dazu. Dann gibt es aber auch an den Haaren herbeigezogene Beispiele, wo ich mitunter nicht wusste, ob ich lachen oder weinen soll.
Beispiel bitte.
Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Paul, der Held, kommt mit seinem besten Freund Frank. Das ist nach Brügge, das ist auch noch eine Doppelrolle. Der singt dann den Pierrot im zweiten Akt. Und das wird so dargestellt, als hätten die eine stark sexuell aufgeladene Beziehung zueinander. Nichts ist falscher als das. Zum Schluss verlassen die beiden die Stadt. Das ist ein angeklebtes Happy End rein aus der Opernkonvention. Und es wird hier gedeutet als das späte Coming Out der beiden. Und der Autor wundert sich, warum noch kein Regisseur sowas gemacht habe. Ich möchte lösen, weil das ausgemachter Humbug ist. Und weil weder Libretto noch Partitur das hergeben. Also sowas gibt es eben auch in diesem Opernführer, wo so stark durch die LGBTIQ-Sternchen-Plus, was auch immer man sich da inzwischen merken muss, Brille geguckt wird, wenn vom triangulierten homosozialen Verhalten die Rede ist, fragt man sich auch, wer das verstehen soll.
Und bei wem ist das, soll das der Fall sein? In welcher Oper gibt es dann ein Beispiel?
Das ist der Fall, wenn zwei Männer eine Frau lieben, man aber das Gefühl hat, dass die sich mehr um sich selbst kümmern. Also klassisches Beispiel, Don Carlos. Carlo und Posa singen so viele Duette, wo die sich so einig sind, dass die eigentlich angebetete Elisabetta so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also Tenor liebt Sopran, Bariton stört dabei und man hat das Gefühl, dass Bariton und Tenor auch was miteinander haben könnten. Das gibt es. Es gibt diese homoerotische Unterströmung. Im Carlos ist es ganz offensichtlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass die beiden miteinander ins Bett wollen. Und da kriegt es mitunter so eine Schlagseite, wo man denkt, na, ihr guckt schon sehr interessegeleitet auf die Stücke.
Das klingt nicht vollständig begeisternd und überzeugt, aber der Ansatz ist ja nicht verkehrt. Es gibt ja tatsächlich eine schwule Rezeption von Oper, auch im Film oder in der Kultur.
Da werden dann die Essays auch sehr gut mitunter, wo eben dieses Fortleben in einer schwulen Alltagskultur und die Rezeptionsgeschichte in anderen Kunstformen besprochen werden. Ein klassisches Beispiel ist die Arie aus La Vallée Ben, die ja dann zitiert wird, erstens im Thriller Diva, dann ganz wichtig in dem AIDS-Drama Philadelphia, gestern erst auf Dreisat wiederholt worden, habe es zufälligerweise noch mal gesehen, aber auch in A Single Man, auch einem schwulen Film, spielt das eine Rolle. Also die Oper diffundiert dann auch in andere Bereiche der Gegenwarts- und der Popkultur.
Und das alles ist nachzulesen in Casta Diva, einem schwulen Opernführer, herausgekommen im Querverlag. Vielen Dank an Uwe Friedrich. Und die eben schon erwähnte Arie aus La Vallée Ben, die hören wir jetzt auch mit einer Ikone, mit Maria Callas. Dieser Musik haucht nicht nur eine Filmfigur, ein Protagonist sein Leben aus. Der großen Arie aus La Vallée, hier gesungen von Maria Callas. Und auch dieser Oper ist ein umfangreicher Essay gewidmet in dem Buch Casta Diva, dem schwulen Opernführer.